Sie hören Die Löwenskölds, Romantrilogie, Der Ring des Generals von Selma Lagerlöf, gelesen von Heidi Jürgens. Der Ring des Generals. Erstes Kapitel. Wohl weiß ich, dass es schon in früheren Zeiten viele Leute gegeben hat, die nicht wussten, was Gruseln heißt. Auch habe ich von einer ganzen Menge Leute gehört, denen es Spaß machte, über hauchdünnes Eis zu wandern und die kein größeres Vergnügen kannten, als durchgängerische Pferde zu lenken. Ja, es hat sogar den oder jenen gegeben, der nicht davor zurückschreckte, mit dem Fahnenjunker Orlegard Karten zu spielen, obgleich man wohl wusste, welche merkwürdigen Kunststücke er mit den Karten machte, so dass er immer gewinnen musste. Ich kenne überdies einige unerschrockene Gesellen, die sich nicht davor fürchteten, am Freitag eine Reise anzutreten oder sich an einen Mittagstisch zu setzen, der für 13 Personen gedeckt war. Aber ich wüsste doch gern, ob einer von diesen allen den Mut gehabt hätte, sich den schrecklichen Ring an den Finger zu stecken, der dem alten General Löwenskjöld auf Hedeby gehört hatte. Es war derselbe alte General, der den Löwenskölds Haus und Hof, Namen und Adel verschafft hatte. Und solange noch irgendeins von ihnen auf Hedeby wohnte, hing sein Bildnis in dem großen Salon des oberen Stockwerks am Pfeiler zwischen den Fenstern. Es war ein großes Gemälde, das vom Fußboden bis zur Decke reichte. Und beim ersten Blick darauf meinte man, es sei Karl der Zwölfte in höchsteigener Person, der da im blauen Rock, große Sämischlederhandschuhe an den Händen, die Beine in den ungeheuren Stulpstiefeln fest auf den schachbrettartigen Boden gestellt, vor einem stand. Wenn man aber näher trat, sah man allerdings, dass es ein Mann von ganz anderem Schlag war. Ein großes, grobes Bauerngesicht stand über dem Rockkragen. Der Mann auf dem Gemälde schien dazu geboren zu sein, sein Leben lang hinter dem Pflug herzugehen. Bei all seiner Hässlichkeit sah er aber doch wie ein kluger, zuverlässiger, prächtiger Mensch aus. Wenn er in unserer Zeit das Licht der Welt erblickt hätte, wäre er mindestens Schöffe oder Bürgermeister geworden. Ja, wer weiß, ob er nicht gar in den Reichstag gewählt worden wäre. Da er aber in den Tagen des großen Heldenkönigs gelebt hatte, so war er als armer Soldat in den Krieg gezogen, als der berühmte General Löwenskjöld zurückgekehrt und hatte von der Krone zum Lohn für seine Heldentaten das Rittergut Hedeby in dem Kirchspiel Bro bekommen. Immerhin, je länger man das Bild betrachtete, desto mehr versöhnte man sich mit seinem Aussehen. Man meinte dann zu verstehen, dass die Krieger, die unter König Karls Befehl gestanden und ihm eine Furche durch Polen und Russland gepflügt hatten, so gewesen sein mussten. Nicht nur Abenteurer und Hofkavaliere hatten sich ihm angeschlossen, sondern gerade auch solche einfachen, ernsten Männer wie dieser hier auf dem Gemälde hatten ihn geliebt und in ihm einen König gesehen, für den es wohl wert war, zu leben und zu sterben. Wenn man das Konterfei des alten Generals betrachtete, war stets einer von den Löwenskölds bei der Hand, einen darauf aufmerksam zu machen, dass es durchaus kein Zeichen der Eitelkeit von dem General gewesen sei, wenn er den Handschuh von der linken Hand so weit abgestreift hatte, dass der große Siegelring, den er am Zeigefinger trug, auf dem Bilde zu sehen war. Diesen Ring hatte er vom König erhalten. Für ihn gab es nur einen König. Und der Ring war mit auf das Gemälde gekommen, um zu zeigen, dass Bengt Löwenskjöld seinem Herrn treu war. Er hatte ja viele bittere Schmähreden über den Herrscher hören müssen. Man hatte sich sogar erfrecht zu behaupten, der König habe durch Unverstand und Übermut das Reich bis an den Rand des Untergangs gebracht. Der General aber hielt jedenfalls unbedingt an ihm fest. Denn König Karl war ein Mann, wie die Welt noch nie einen gesehen hatte. Und wer je in seiner Nähe hatte leben dürfen, Dem war vollkommen klar geworden, dass es schönere und höhere Dinge gibt, für die man kämpfen kann, als Ehre und Erfolg in dieser Welt. Genauso wie Bengt Löwensköld den Königsring auf dem Bild hatte haben wollen, hatte er auch im Grabe noch bei ihm sein sollen. Aber auch dabei war keine Eitelkeit im Spiel gewesen. Es war nicht seine Absicht, damit zu prahlen, dass er den Ring eines großen Königs am Finger trug, wenn er vor Gott den Vater und die Erzengel hinträte. Aber er hoffte vielleicht auf etwas anderes. Wenn er da in den Saal einginge, wo Karl der Zwölfte mit allen seinen Haudegen um sich her versammelt war, würde der Ring ein Erkennungszeichen sein. Und er dürfte auch nach seinem Tode in der Nähe des Mannes weilen, dem er sein Leben lang gedient und den er so hoch verehrt hatte. Als der Sarg des Generals in die gemauerte Grabkammer gestellt wurde, die er sich auf dem Broer Kirchhof hatte herrichten lassen, steckte der Königsring noch an dem Zeigefinger seiner linken Hand. Unter den Anwesenden waren freilich viele, die es bedauerten, dass ein solches Kleinod einem toten Mann ins Grab folgen sollte, denn der Ring des Generals war fast so bekannt und berühmt wie der General selbst. Man erzählte, der Ring umfasse so viel Gold, dass es zum Ankauf eines Hofgutes reichen würde, und der rote Karneol, in den der Namenszug des Königs eingraviert war, sei auch nicht weniger wert. Man rechnete es den Söhnen hoch an, dass sie sich dem Wunsch des Vaters nicht widersetzt, sondern ihn das kostbare Stück hatten behalten lassen. Wenn nun der Ring des Generals in Wirklichkeit so aussah, wie er auf dem Gemälde dargestellt war, dann war er ein hässliches